Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Homosexualität ist keine Krankheit. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will sogenannte Konversionstherapien kirchlicher Einrichtungen verbieten. Die lange Tafel der Religionen, Eindrücke von der Basis beim Welttreffen der Bewegung Religions for Peace in Lindau am Bodensee. Und noch ein Thema in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft: Lutherhaus und Luthermuseum, aber kaum Besucher. Das kleine Städtchen Mansfeld in Sachsen-Anhalt versucht, an die Kindheit und Jugend des Reformators zu erinnern. In vielen christlichen Kirchen gilt Homosexualität bis heute als Sünde, als Krankheit oder Verirrung. Einige evangelikale freikirchliche Einrichtungen halten die gleichgeschlechtliche Liebe für eine psychische Störung, die man heilen kann. Sie bieten Therapien an, die darauf zielen, Homosexuelle sozusagen umzupolen. Mit dem Ergebnis, dass Betroffene nach einer solchen Therapie unter Depressionen oder sogar Suizidgedanken leiden. Belegt ist die Unwirksamkeit solcher Therapien durch zwei neue medizinische Gutachten. Danach lässt sich die sexuelle Identität eines Menschen nicht bewusst ändern. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn möchte deshalb die sogenannte Konversionstherapie verbieten. Im kommenden Monat will er einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegen. Michael Hollenbach ist den Therapieangeboten für Homosexuelle nachgegangen.
Lange Zeit galt Homosexualität als Krankheit. Erst 1990 strich die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität aus der Liste anerkannter psychischer Krankheiten. Bis Ende der 70er Jahre versuchten Psychiater, die sexuelle Identität unter anderem mit einer Aversionstherapie zu ändern.
Da hat man homosexuellen Menschen Bilder von gleichgeschlechtlicher Sexualität gezeigt und sie dazu angeregt, sich zu erbrechen oder ihnen auch Elektroschocks verpasst und dergleichen. Das macht man heute, soweit wir es wissen, nicht mehr.
Erläutert Kerstin Lammer. Die Theologieprofessorin von der Evangelischen Hochschule Freiburg war Mitglied in einer Fachkommission des Gesundheitsministeriums. Gerhard Kupper wurde nicht mit Elektroschocks behandelt. Er machte eine Konversionstherapie in den 90er Jahren bei einem evangelikalen Institut im Odenwald. Ihm wurde damals gesagt,
das ist eine frühkindliche Störung, die sich auch aus dem Genogramm ergibt, das dann erstellt wird. Und dass man also mal schaut, wie sah das Elternhaus aus, welche Störungen gab es da. Dann kommt man dahin, dass diese Kindheitsfaktoren zu dieser Störung geführt haben, dass man sich nicht als normaler Mann fühlen kann. Dort wird geguckt, dass man diese psychische Störung bewältigen kann, um dann zu einem normalen Mann im biblischen Sinne zu werden. Das heißt also auch im Endeffekt heterosexuell.
Die homosexuellen Neigungen sollten als minderwertig bekämpft werden. Kupper, der in einer freien evangelischen Gemeinde aufgewachsen war, setzte auf die vermeintliche Heilung.
Damals war ich da sehr von überzeugt, dass das funktioniert. Man wächst ja in diese anti-homosexuellen Haltung hinein. Und dann ist es dann auch fast logisch, was dort als Lösung angeboten wird. Und nach ein paar Jahren habe ich dann festgestellt, dass es eben nicht funktioniert.
Gerhard Kupper hat seine Homosexualität lange verdrängt und verheimlicht. Er hat geheiratet, hat zwei Kinder, war in der freikirchlichen Gemeinde voll integriert. Er hat lange gebraucht, bis er sich zu seiner Homosexualität bekennen konnte. Sein Coming-out führte zum Ausschluss aus der Gemeinde. Die Ehe ging in die Brüche, Freunde wandten sich ab.
Ich hatte dann aufgrund dieses Psychoprogramms und die Einbindung in dieses gesamtreligiöse Konzept, das hat dann ganz tiefe Spuren hinterlassen. Ich habe einige Jahre gebraucht mit psychologischer Hilfe, dass ich da überhaupt mit klarkomme.
Auch Uwe Heimowski hält nichts von den traditionellen Konversionstherapien. Er ist der politische Repräsentant der Deutschen Evangelischen Allianz, einem Netzwerk evangelikaler Christen. Er weiß, dass evangelikale Vereine unter dem Verdacht stehen, diese Therapien anzubieten.
Es gibt mit Sicherheit Gemeinden, die sagen, Homosexualität ist Sünde. Daraus aber abzuleiten, dass sie auch Homosexualität als Krankheit und therapierbar verstehen, das halte ich für schwierig. Ich kenne keine einzige Einrichtung, die sagt, deine Homosexualität ist ein Krankheitsbild und wir wollen dich jetzt behandeln.
Vielleicht würden, so die Theologin Kerstin Lammer, die christlich-fundamentalistischen Anbieter nicht mehr von Homosexualität als Krankheit und von Heilung sprechen. Sie würden sich heute geschickter tarnen, meint die evangelische Theologieprofessorin.
In ihren öffentlichen Diskussionsbeiträgen verwenden sie politisch korrekten Begriffe wie die Therapie soll in Krisen die Persönlichkeit stärken, sie soll ergebnisoffen sein. Aber wir wissen aus Berichten Betroffener und wir wissen aus Handreichungen, die diese Organisationen an Eltern gleichgeschlechtlich liebender Jugendlicher richten, wie tendenziös sie eingestellt sind und beraten.
Die Stiftung Magnus Hirschfeld geht davon aus, dass heute noch in Deutschland rund 1000 Menschen jährlich eine sogenannte Konversionstherapie machen. Uwe Heimowski hält die Zahl für zu hoch gegriffen.
Das deckt sich in keiner Weise mit meiner Erfahrung und sind vollkommen willkürliche Zahlen. Aber da wird Stimmung gemacht.
Zu den Anbietern zählt Kerstin Lammer vor allem das Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung, besser bekannt unter dem alten Namen Wüstenstrom, und das Deutsche Institut für Jugend und Gesellschaft in Reichelsheim im Odenwald. Dieses evangelikale Institut ist Mitglied im Diakonischen Werk der EKD. Dort war in den 90er Jahren auch Gerhard Kupper. Er beobachtet seitdem die Szene jener Organisationen, die Konversationstherapien anbieten.
Mir ist aufgefallen, dass seit 2016 all diese Gruppierungen, die haben vorher von Heilung gesprochen. Aber inzwischen sprechen sie nur noch von identitätsstiftender Seelsorge und von Beratung, wobei sie ja nicht sagen, mit welchen Inhalten sie diese Beratung füllen. Und es bleibt der Verdacht, dass sie das, was früher als Konversionstherapie angeboten wurde, heute in die Beratung integrieren.
Auch wenn die Angebote heute nicht mehr als Konversionstherapie bezeichnet werden, Kerstin Lammer warnt dennoch davor.
Die Gefahr liegt darin, dass sie suggerieren, Homosexualität sei falsch, schlecht, sei eine Störung, was sie nicht ist. Sie suggerieren den Betroffenen und auch dem sozialen Umfeld diese falsche Einstellung. Und die Therapien haben massiv schädigende Folgen.
Dem Argument mancher evangelikaler Christen, die Betroffenen würden doch freiwillig die Angebote in Anspruch nehmen, weil sie selbst unter ihrer Homosexualität leiden würden, kann Gerhard Kupper nicht folgen.
Wenn ich in einem solchen religiösen Umfeld groß werde und mir ständig gesagt wird, dass das Sünde ist, dann übernehme ich diese Werthaltung auch. Und wenn ich feststelle, ich bin homosexuell, dass das dann zu einem Konflikt führt, ist vollkommen klar.
Nicht die Homosexualität sei das Problem, meint Kupper heute, sondern dass sie als sündhaft verteufelt werde. Dennoch warnt Uwe Heimowski von der Deutschen Evangelischen Allianz davor, die Bundesregierung könnte mit einem Gesetz zum Verbot von Konversionstherapien zu weit gehen. Denn man müsse konservativen Christen zugestehen, dass sie beispielsweise Homosexualität als Sünde betrachten.
Das ist eine geistlich-theologische Bewertung eines bestimmten Sexualverhaltens. Und das ist eine Frage von Religionsfreiheit. Was wir mit Sorge betrachten, ist die Ausgestaltung dieses Gesetzes. Wenn damit gleichzeitig jede Form von Begleitung von Menschen, die eine Veränderung suchen, ausgeschlossen werden. Und es gibt Fälle, wo die Sexualität uneindeutig ist. Wenn diese Fälle nicht mehr begleitet werden dürften, das würden wir als wirkliche Schwierigkeit empfinden.
Kerstin Lammer hält dem entgegen, die Seelsorger, die solche Menschen begleiten, würden von der eindeutigen Prämisse ausgehen, dass Homosexualität Sünde sei. Deshalb seien viele evangelikale und freikirchliche Seelsorger voreingenommen und in diesem Bereich ungeeignet.
Sie verstärken, was sie beseitigen wollen, nämlich Identitätskonflikte und Störungen.
Die evangelische Theologin würde ein Gesetz gegen Konversionstherapien begrüßen. Allerdings
auf der Ebene der Ahndung von Anbietern wird es wahrscheinlich eine geringe Zahl an Verurteilungen geben. Aber die öffentliche Signalwirkung ist enorm wertvoll. Dass öffentlich klar gemacht wird, Homosexualität ist nicht krank, ist nicht falsch. Und dagegen vorzugehen ist falsch und ist gesetzeswidrig.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn möchte ein Verbot der sogenannten Konversionstherapie, bei der Homosexuelle als krank angesehen und therapiert werden sollen. Fast 1000 Religionsvertreter aus aller Welt beraten derzeit in Lindau am Bodensee über friedliche Lösungen in aktuellen Konflikten. Es handelt sich um die 10. Weltversammlung der Religions for Peace Bewegung. Die Organisation möchte mit interreligiösem Dialog Frieden schaffen. Ihre Vertreter waren schon häufig als Vermittler in Krisenregionen tätig. Gestern Abend wurde zwischen den Lindauer Kirchen eine große Tafel aufgebaut. Auf diese Weise sollte es zu einer Begegnung der Religionsvertreter mit den Bürgern von Lindau kommen. Thomas Wagner war für uns dabei.
Ein kurzes Tischgebet und dann geht's los.
Der Marktplatz der Bodenseestadt Lindau gestern Abend. Über 700 Frauen und Männer nehmen sich Essen und Trinken von der langen Tafel, die sich quer durch die Mitte zieht. Etliche tragen Turban, manche kommen in Priestergewändern auf den Platz. Und das ist längst noch nicht alles.
You have the very interesting dress.
Thank you very much. It's a Bavarian dirndl.
Ein bayerisches Dirndl hat Shakira Vanela aus der Zentralasiatischen Republik Kirgisistan noch nie aus der Nähe gesehen. Sie ist eine von über 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Weltversammlung der Vereinigung Religions for Peace, Religionen für den Frieden. Ich bin hier mit meinem Kollegen, der ist Muslim. Ich selbst bin Christin und arbeite als Pastorin bei der protestantisch-methodistischen Kirche. Wir helfen gemeinsam den Kindern armer Familien. In diesem Moment sprechen wir, die Vertreter der unterschiedlichen Religionen, mit keinem Wort über unsere Glaubensunterschiede. Wenn wir gemeinsam etwas anpacken, ist das wie eine große Brücke der Freundschaft. So sollte es eigentlich sein, so will es auch Religions for Peace. Nur nicht überall auf der Welt werden solche interreligiösen Brücken der Freundschaft stabiler. Antoni Sami ist Kapuzinerpater in Indien.
Das Beziehung zwischen den Religionen war gut, aber in den letzten Jahren langsam beginnt ein Fundamentalismus. India ist nur für Hindus. Nur Hindus muss bleiben, anderen muss einfach zurücktreten für Mutterreligion. Das ist schade.
Für den indischen Kapuzinermönch gibt es nur eine Gegenstrategie, im Gespräch bleiben.
Viele Missverständnisse, das muss wegnehmen, das geht nur arbeiten, besprechen, besuchen.
Da gibt es viel zu erfragen, tausend Fragen jetzt. Sagen wir, Sabine, hilf mir, kommt in Kasch Englisch.
Wir wollten nur Apfelsaft.
Unbeschwerte Stimmung entlang der Tafel mitten in der Lindauer Innenstadt, aber...
Religionen waren nicht immer Instrumente des Friedens, auch sind sie es nicht immer, sie können missbraucht werden.
Gibt der Präsident der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, zu bedenken. Gerade vor diesem Hintergrund seien interreligiöse Treffen wie das in Lindau bedeutsam.
Es ist wichtig, dass solche Initiativen eine Verpflichtung eingehen, in ihren Religionen wieder dafür zu sorgen, dass Religionen Instrumente von Dialog, Respekt und Frieden sind und nicht von Hass, Gewalt und Unterdrückung.
Konflikte als Folge religiöser Gegensätze zu beenden, ist ein sehr konkretes Ziel in Lindau. William Wendley, Generalsekretär von Religions for Peace, glaubt, dass man diese Woche am Bodensee ein gutes Stück weiterkommen wird.
Die religiösen Leiter aus Myanmar.
Die religiösen Anführer von Myanmar sitzen gerade zusammen, beraten sich unter dem Schutzschirm dieser Versammlung. Genauso machen das im Moment die religiösen Vertreter vom Kongo. Und sie werden danach zurückkehren in ihre Herkunftsländer mit besserem Verständnis füreinander, um gemeinsam konkrete friedensstiftende Maßnahmen umzusetzen.
Die Religions for Peace Bewegung tagt in Lindau am Bodensee. Das 10. Welttreffen der Bewegung geht morgen zu Ende. Der Reformator Martin Luther wurde in Eisleben geboren und wuchs in der Stadt Mansfeld im heutigen Sachsen-Anhalt auf. Luthers Elternhaus in Mansfeld ist erhalten geblieben und das kleine Städtchen mit knapp 9000 Einwohnern ist stolz darauf. Besucher dürfen das tipptopp sanierte Haus besichtigen. Und nicht nur das. Vor einigen Jahren wurde in Mansfeld direkt gegenüber dem Elternhaus ein Luther-Museum gebaut. Für 3,5 Millionen Euro. Was allerdings noch fehlt, sind die Besucher. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter hat Luthers Jugendstätte und das Museum besucht.
Mansfeld ist der Ort, an dem Luther die zweitlängste Zeit seines Lebens verbracht hat. In Mansfeld hat er Kindheit und Jugend verbracht, prägende Jahre. Für ihn war immer Mansfeld seine Heimat.
Unterstreicht der 61-jährige Stefan Rhein, Direktor der Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Wer sich für Luther interessiere, dürfe an Mansfeld nicht vorbeifahren, ergänzt der Philologe noch. Seine Dissertation hat er über Melanchthons griechische Gedichte geschrieben. Und Rhein ist ein ausgewiesener Kenner der Protagonisten der Reformation, insbesondere Martin Luthers.
Ganz offen gesagt, er hat sich nie in Wittenberg wohlgefühlt. Hier mit Mansfeld, hier sind die Freunde, hier ist die Familie, hier ist auch das Essen gut. Der Wein schmeckt besser als in Wittenberg. Das heißt also, um Luther wirklich verstehen zu wollen, kann man Mansfeld nicht ausblenden.
Die ersten 13 Lebensjahre hat Martin Luther in Mansfeld verbracht. Eine kleine Stadt, eingebettet in eine leicht hügelige Landschaft am Südharz, geprägt seit Jahrhunderten vom Abbau von Kupferschiefer. Eine Gegend, die so vor etwa 500 Jahren einen rasanten Aufstieg erlebte. Binnen kürzester Zeit kamen hier viele Menschen zu Wohlstand, auch die Luders, wie die Luthers damals noch hießen. Und Luther habe sich immer als ein Kind des Mansfeldischen verstanden. Ein Grund, auch warum das 2014 eröffnete Luther-Museum in Mansfeld die Besucher mit den Worten »Ich bin ein Mansfeldisch Kind« begrüßt.
Martin, dekliniere Rex.
Rex, Reges.
Regie! Hast du in der letzten Stunde nicht aufgepasst?
Eine Medienstation im Mansfelder Museum macht deutlich, wie Luther aufwuchs. In einem strengen, autoritären, kargen, gottesfürchtigen und sparsamen Umfeld.
Hast du nicht gelernt? Nach vorne mit dir. 15 Hiebe. Los!
Hier gehe es nicht um Heldenverehrung, auch wolle man nicht missionieren, unterstreicht Philologe Stefan Rhein. Der Schwerpunkt liege in der kulturellen Bildung, in sogenannten niedrigschwelligen Angeboten.
Ja, so kann man sagen. Wir wollen, gerade wenn wir mit Schulklassen arbeiten, mit Kindergärten, mit Kindergeburtstagen, dann ist das natürlich erstmal eine niedrigschwellige Einladung, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen, aber gleichzeitig natürlich auch einen authentischen Lutherort auch kennenzulernen.
Man will Luther als Figur der Zeitgeschichte nahebringen, weniger als den Theologen.
Wir haben einen großen Bestand an archäologischen Funden von Luthers Elternhaus. Dort wurde 2003 eine Abfallgrube gefunden, die ganz genau zeigt, wie die Luthers gelebt haben.
Erstaunlich gut erhaltene Speisereste der Luthers habe man in der Abfallgrube gefunden, erzählt der aus Kassel stammende Kirchenhistoriker und Ausstellungskurator Christian Philipsen. Einmalige Belege, die zeigen, wie die Luthers wirklich gelebt haben.
Die Luthers konnten sich frischen Fisch in der Fastenzeit leisten und eben nicht, wie sonst üblich, bei den ärmeren Familien Stockfisch oder Salzhering, sondern frischen Fisch, zum Beispiel den sehr beliebten Karpfen.
Als besondere Delikatesse kamen bei den Luthers gebratene Singvögel auf den Tisch. Davon zeugen zentimeterkleine Knochen. Diese Fundstücke eines wohlhabenden Lebens werden im Museum unprätentiös, wenig akademisch, dafür aber sehr sinnlich präsentiert. Aber ohne große Besucherresonanz. 2017, im Jahr des Reformationsjubiläums, kamen etwa 18.000 Besucher. Ein absoluter Ausreißer. Ein Jahr später kamen nur noch 4.500 Besucher. Dieses Jahr ist man froh, wenn 3.000 bis 4.000 Gäste kommen. Bange machen gilt nicht, sagt Stefan Rhein, der Direktor der Stiftung Luther-Gedenkstätten.
Wir haben auch die Aufgabe, hier für den Ort, für die Region auch Identität zu schaffen. Ja, es ist ja auch Lutherstadt Mansfeld, das ist ja auch ein Teil des Lokalstolzes. Und für diesen Stolz, den noch zu verbreitern, den noch zu stärken, dafür arbeiten wir.
Kritiker halten entgegen, man habe im Luther-Museum den Protestantismus aufgegeben und wolle Luther lediglich als Teil der Landesgeschichte vermarkten. Was das Protestantische ausmache, gerate in Vergessenheit. So würden in Mansfeld, Eisleben oder Wittenberg lieber Luther-Volksfeste gefeiert, anstatt auf protestantische Traditionen hinzuweisen, die bis in die späten 1970er Jahre durchaus noch lebendig waren. Denn Luthers Vaterhaus, wie das Mansfelder Elternhaus heißt, und das auf der anderen Straßenseite des 2014 eröffneten Luther-Museums steht, haben Diakonissen gelebt. Zuletzt Bertha Israel, erzählt Matthias Paul. Er ist der Pfarrer der St. Georgskirche, dort, wo der Knabe Martin Luther erstmals eine Kirche besuchte, wo er auch im Chor sang.
Wir hatten darüber viele Diskussionen. Das Altgebäude, Luthers Vaterhaus, hatte ja eine tatsächlich auch protestantische Tradition. Wurde im 19. Jahrhundert gerettet, um dort natürlich auf den Reformator hinzuweisen, na klar, aber vor allen Dingen in der Umsetzung als Diakonissenstation wurde es eingerichtet. Und das blieb sogar bis in die 70er Jahre so. So lange hat hier eine Diakonisse in diesem Haus gewohnt und auch gewirkt. Und auch danach hat dann noch eine Frau, die ich noch kennengelernt habe, weit über 90 Jahre alt war sie damals, die war auch ausgebildete Diakonisse, heiratete aber. Und deshalb war sie dann eben keine Diakonisse mehr, aber hat diesen Geist immer noch gelebt. Und den haben wir schon versucht auch einzubringen. Es ist damals der Kirchengemeinde nicht gelungen, einen eigenen Weg zu begehen, der es weiterhin hätte als kirchliche Einrichtung bestehen lassen.
Gegenüber das Mansfelder Luthermuseum. Auch wenn es einen Kontrast bildet zum städtebaulichen Umfeld, hat es seinen Reiz für Architekturinteressierte. Ein Entwurf des Berliner Büros Anderhalten. Die Außenhaut besteht aus grauem Sichtbeton, in die Steine aus der Region mit eingearbeitet sind. Noch heute ist es für Anwohner gewöhnungsbedürftig. Sie sprechen von einem UFO in Mansfeld. Immer wieder bekämen sie auch von Touristen ungläubige Fragen gestellt.
Hören Sie mal, sind Sie aus dem Ort hier? Ich sage, ja, warum? Sagen Sie mal, was ist denn das da? Ist das ein Krematorium oder eine Fleischerei? Ich sage, das ist das Luthermuseum. Was? Oh.
Gefällt ihr nicht?
Furchtbar. Furchtbar.
Nachbarin Petra Honigmann runzelt die Stirn. Sie wohnt genau gegenüber vom Museum, in einem Teil des ehemaligen Luther-Elternhauses. 3,5 Millionen Euro hat der Bau des Luther-Museums in Mansfeld gekostet. Die Frage nach dem Verhältnis von Aufwand und Besucherinteresse eines Luther-Museums in Mansfeld steht sie nach wie vor im Raum. Denn das Haus steht in einer von der Welt vergessenen Stadt. Seit dem Ende des Kupferschieferbergbaus Anfang der 1990er Jahre hat Mansfeld einen radikalen Niedergang erlebt. Viele Häuser sind grau, stehen leer und sind verfallen. Die Rollläden sind runtergelassen. Man sieht verblasste Maueranschriften vergangener Zeiten. Menschen sieht man wenige in den Straßen. Restaurants oder Cafés gibt es kaum. Touristen verirren sich nur selten nach Mansfeld. Er wolle Mansfeld mit seinen 3000 Einwohnern nicht einfach so aufgeben, sagt Stefan Rhein, der Direktor der Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Mit den Kritikern des Luther-Museums kann er wenig anfangen. Ganz im Gegenteil, Luther müsse zurück ins Bewusstsein der Menschen. Ohne Luther, so der Reformationsexperte, wäre doch Mansfeld ganz und gar verloren.
Um es erlaubt zu sein, ich bin Sohn eines Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters und komme aus Süddeutschland und bin Schwabe. Mir ist schon klar, dass Luther nicht die Welt rettet. Luther wird allein auch nicht Mansfeld retten. Dazu braucht es viele, viele Anstrengungen. Wir dürfen Mansfeld nicht vergessen. Mansfeld ist ein wichtiger Ort im Leben Luthers. Und es wäre schön, und dafür arbeiten wir, dass Mansfeld auch ein wichtiger Ort im Luthertourismus wird.
Christoph Richter hat das Städtchen Mansfeld in Sachsen-Anhalt besucht. Das war's für heute mit unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Mein Name ist Susanne Fritz.